Ja, danke für die Erinnerung, dass wir nicht Herr im Haus sind, sondern dass da noch ein anderer Herr im Haus ist. Ich wollte, bevor ich mit der Predigt anfange, nochmal eine Entdeckung machen oder eine Entdeckung sagen, die ich mit der Jahreslosung von 2006 gemacht habe. Also ich habe die Jahreslosung 2006 ganz stark so in die engere Wahl genommen für den Predigttext von diesem Tag, habe mich dann aber doch anders entschieden. Aber ich möchte ihn doch noch einmal vorkommen lassen, bevor jetzt gleich in wenigen Minuten schon wieder die neue Jahreslosung hier verteilt wird, euch zur Erinnerung. Ich weiß nicht, ob überhaupt noch jemand weiß, was denn heute oder dieses Jahr die Jahreslosung war. Schon so lange her, oder? Und verlasse dich nicht. Jawohl, das steht in Josua 1, Vers 5. Und eigentlich ist es kein ganzer Vers, sondern nur der Teil von einem Vers. In diesem Vers ist Josua angesprochen, der Führer des Volkes Israel, vor der Landnahme, also vor der Einwanderung in das Land Kanaan, das heute Palästina und Israel heißt. Da sagt Gott ihm ein mutmachendes Wort, nachdem Mose gestorben war: Es soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Früher hieß es mal, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen, glaube ich so, in der alten Luther-Übersetzung. Und wenn man sich diesen ganzen Vers so vor Augen hält, dann kommt man sehr schnell auf den Gedanken, Moment einmal, kann das eigentlich meine Losung sein für ein Jahr, wo doch ein ganz anderer hier angesprochen ist? Josua ist hier angesprochen. Da kann man doch nicht einfach so diesen Satz herausnehmen und den auf sich beziehen. Wir haben uns gerade gestern noch darüber unterhalten im Familienkreis. Und ich habe so ein bisschen dagegen gehalten, habe gesagt, nein, das kann man nicht machen. Das ist ja so, wie wenn ich einen von meinen Kindern für irgendwas lobe und ein anderes Kind von mir bezieht das einfach so auf sich, obwohl der vielleicht gerade was ausgefressen hat. Das klappt nicht. Und habe dann aber festgestellt, dass dieser Vers noch einmal in der Bibel vorkommt. Der kommt nicht nur einmal vor, sondern insgesamt zweimal. Und zwar im Neuen Testament, im Hebräerbrief. Hebräer 13, Vers 5. Und da habe ich meine Meinung geändert. Hebräer 13, Vers 5, wo es heißt, seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. So können auch wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch tun? Also wir dürfen es auf uns beziehen, mit Fug und Recht. Und ich habe so gedacht, wenn das schon einem Josua gesagt ist, der ja ein Knecht Gottes war, aber der ja noch nichts von Jesus wusste, um wie viel mehr können wir das von uns sagen, wenn wir Jesus als unseren Herrn wissen und wenn wir Gott als unseren Vater wissen? Also wir können es noch stärker auf uns beziehen, als es Josua je konnte. Das nur so nochmal ein Nachschlag zu Josua 1, Vers 5, zur Jahreslosung von diesem Jahr. Aber jetzt sind wir ja am Ende dieses Jahres angelangt. Bitte einmal die erste Folie aufzulegen, so als Geländer zum Gucken, was ich heute hier sagen werde. Es ist der 31. Dezember. Es ist ein ganz gewöhnlicher Tag. Er ist nicht groß anders als der 17. März oder der 4. November. Die Erde dreht sich genauso um sich selbst wie sonst auch. Und vollführt genau die gleiche Bewegung um die Sonne herum wie sonst. Es ist noch nicht einmal Frühlingsanfang oder Winteranfang. Was ist also so besonders an diesem Tag? Warum wird da so viel hergemacht? Warum gibt es diese Rückblicke in der Zeitung und auch im Fernsehen? Der Wechsel in der Jahreszahl führt uns vor Augen, dass Zeit wirklich vergeht. Zeit vergeht und kommt nicht wieder. Noch schreiben wir 2006, aber morgen nicht mehr und dann wird 2006 nie mehr sein. Es ist wirklich vergangen. Und in wenigen Stunden brechen wir schon ein neues Jahr an. Das ist dann schon in einem Tag nicht mehr ganz. Es ist angebrochen wie eine Tafel Schokolade. Zwar wird uns jetzt wieder ein neues Jahr geschenkt, so wie alle Jahre vorher. Aber es geht ja nicht immer so weiter. Die Zahl der Jahre, die uns geschenkt werden, hier auf der Erde, die ist begrenzt. Und irgendwann ist halt unser letztes Silvester. Das stimmt allen nachdenklich. Und dann kommt man so auf Gedanken wie, Zeit vergeht, es ist ein knappes Gut, es ist nicht unbegrenzt da, also es ist kostbar. Zeit ist kostbar, so ein Jahr ist kostbar. Das Jahr 2006 ist möglicherweise kostbar gewesen für uns, weil wir es genutzt haben. Wenn nicht, dann ist es ein vertanes Jahr gewesen. Es ist jetzt Zeit, 2006 abzuschließen und vielleicht zu bewerten. Für uns selbst so zu gucken, was war gut, was war schlecht, wie es in der Moderation auch schon angeklungen ist. Und das ist nicht so einfach, wie man denkt, das sagt sich so leicht dahin. Ja, abschließend gucken, was war gut, was war schlecht. Was ist denn gut? Und was ist schlecht? Das hängt sehr stark von meinem Lebensbild ab. Was ist ein Lebensbild? Man könnte auch sagen, ein Lebensfilm. Ich behaupte, jeder Mensch hat so sein Lebensbild. Für jeden Menschen stellt sein Leben ein Bild da und das kann ganz unterschiedlich sein. Ein Bild, etwas Faszinierendes, ein Bild, wo ich mich selber drin wiederfinde. Vorhin haben wir in der Moderation gehört, da ist eine Frau, die sagt, mein Lebensmotto ist, ich kämpfe gegen alles, was nicht stimmt. Das ist ein Lebensbild. Sie sieht sich möglicherweise in einer Art Ritterrüstung auf so einem Pferd und ist so immer auf der Suche nach Problemen und nach Dingen, die nicht stimmen, und wenn sie eins entdeckt hat, dann Attacke und drauf zu. So wie so ein Turnierspiel aus dem Mittelalter. Das ist ein Bild. Dieses Bild, das ich habe von meinem Leben, entscheidet darüber, was für mich gut oder schlecht ist. Also wenn mir gelingt, so hoch zu Ross so ein Problem auf die Hörner zu nehmen oder auf die Lanze, dann schreie ich Hurra, es war gut, es war sehr gut. So ein Bild entscheidet, ob ich etwas mit Hingabe mache oder nebenbei als notwendiges Übel. So ein Bild entscheidet, ob ich überhaupt etwas mache oder die Finger davon lasse. Manchmal wird so ein Bild direkt in Worten ausgedrückt. Leute sprechen davon so, wenn sie von ihrem Leben reden. Für manche ist ihr Leben zum Beispiel wie eine Reise. Es hat irgendwann angefangen und dann gibt es viele Stationen. Und es gibt viel zu sehen und manches hat man geschafft und am Ende ist man dann angekommen. Eine Reise. Andere lieben es ein wenig schneller. Für die ist es ein Formel-1-Rennen. Wieder andere betrachten das Leben als eine Schule. Ja, die Schule des Lebens. Und dann kenne ich auch Leute, die sagen, mein Leben ist wie ein Hamsterkäfig mit einer Tretmühle. Ich laufe und laufe und laufe und es geht nicht vorwärts. Auch sind mir Leute bekannt, für die das Leben ein Erlebnispark ist. Mit vielen aufregenden Sachen, mit Dingen, die spannend sind und Spaß machen oder mit Dingen, die langweilig sind. Was ist unser Lebensbild? 2006 auch wieder gewesen. Das ist eigentlich die Vorfrage, wenn ich mir überlege, was war 2006 für mich? Was für ein Bild habe ich von meinem Leben? Daran hängt es letztlich. War es gut, war es schlecht? Mein Leben eine Baustelle oder ein Abenteuer. Zu jedem Lebensbild gehört immer auch ein Lebensziel, ein Endpunkt, etwas, was angestrebt wird. Eine Reise hat ein Reiseziel. Ich fahre nicht einfach so dahin, sondern ich habe eine Vorstellung, ich will an den Strand, in den und den Ort und da muss ich hin. So. Das Rennen hat die Ziellinie. Die Schule kennt den Abschluss, mittlere Reife oder Abitur oder so etwas. Und das Spiel, den Schlusspfiff. Was war das für ein Jubel, als wir im vergangenen Jahr den Platz den dritten Platz gemacht haben. Wir waren fast Weltmeister. Eigentlich waren wir Weltmeister. Darauf lief alles hin. Da entlud sich auf einmal so richtig eine Energie. Beim Kampf ist das Ziel natürlich der Sieg. Und im Hamsterkäfig. Der Mensch kann sich vielleicht sagen, ja, ich bin zwar nicht weitergekommen, aber ich bin immer noch da. Und die Tretmühle ist auch immer noch da. Hat 2006 etwas gebracht? Sind wir dem Ziel unseres Lebensbildes ein Stück näher gekommen? Konnten wir Teilziele erreichen? War es langweilig oder war es interessant und spannend? Das angestrebte Ziel ist was ganz Wichtiges. Ist wie Benzin, ist der Treibstoff für die Gegenwart. Ich will ankommen, darum gehe ich ganz sicher, dass ich auch den richtigen Weg nehme. Studiere vorher Karten und so weiter. Ich sporne mich immer wieder an, damit ich das Rennen gewinnen kann. Jetzt nicht nachlassen. Kräfte mobilisieren und los. Ich mache die richtigen Scheine für meinen Abschluss. Ich überlege, welche Strategie führt zum Gewinn. Ich überlege mir einen guten Schlachtplan, um den Gegner zu besiegen. Oder ich überlege vielleicht, welches Fahrgeschäft muss ich besuchen, um den größten Spaß zu haben. Was lohnt sich? Einige machen sich ihr Lebensbild nie richtig klar. Die leben so dahin, aber sie haben eins. Da gibt es Leute, die leben, um möglichst viel Geld anzuhäufen. Das sieht man ganz deutlich. Die beschäftigen sich viel mit Börsenkursen und Geld und so weiter. Für sie ist das Leben ein Monopoly-Spiel. Konntest du 2006 ein Hotel auf Schlossallee bauen? Oder sie leben, um möglichst viel Spaß zu haben, dann ist die Arbeit eine Unterbrechung, eine unliebsame Unterbrechung, die möglichst schnell erledigt sein muss. Und das Leben ist eine Party. Hat eine gute Musik gespielt 2006. Wer Jesus nachfolgen will, wer Jesus nicht nur als ein Beiwerk haben will in seinem Leben, sondern wer ihm nachfolgen will. Wer sagt, Jesus soll Nummer eins sein in meinem Leben, der hat sich damit für ein bestimmtes Lebensbild entschieden. Der hat mit dieser Entscheidung allen anderen Lebensbildern Lebewohl gesagt. Sie weggetan. Und der Bibeltext zur Predigt von heute spricht von diesem Lebensziel. Von diesem Lebensbild. Wir sehen die nächste Folie. Drei Folien sind es. Lukas 12, Vers 35 bis 40. Jesus sagt, lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt, wiederkommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt, in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet so, selig sind sie. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Das ist das Lebensbild eines Nachfolgers Jesu Christi. Ein Schloss mit vielen Bediensteten drin. Ich mittendrin auch einer von den vielen Bediensteten. Und der Herr ist weg. Er ist gegangen auf eine Hochzeit. Und ich weiß nicht, man weiß ja nicht, wie es so ist auf Hochzeiten, wie es so läuft. Es gibt ja keinen Ablauf so mit Zeiten. Man kann ja nicht sagen, das ist dann um 12:30 zu Ende oder so. Kommt auch auf die Gespräche an, auf den Weg. Aber irgendwann wird der Schlossherr wiederkommen. Und dann gilt es bereit zu sein. Dann muss man ihn auftun und dann muss man ihn versorgen. Und das ist eigentlich das Lebensbild eines, der ernsthaft Christ sein will. Deswegen redet Jesus so viel davon, dass er wiederkommen wird. Deswegen ist in der ganzen Bibel so viel von Endzeit und diesen Dingen die Rede. Deswegen gibt es das Buch der Offenbarung, das fast kein anderes Thema kennt. Das sind keine Randnotizen. Würde ich die Bibel schreiben, da wären vielleicht 3 oder 4 Kapitel darüber, dass Jesus irgendwann wiederkommt. Aber über diese Endzeit-Dinge, ich habe es nicht gezählt, aber man wird sicher so auf 70, 80 Kapitel in der ganzen Bibel kommen, wenn man sie alle zusammenkommt. Und das hat damit zu tun, weil das einfach das Lebensbild von uns ist. Das ist unser Lebensbild. Das soll unser Lebensbild sein. Man kann sagen, was? Das soll mein Lebensbild sein? Das ist aber unbefriedigend. Unbefriedigend aus 3 Gründen. Erstens, wenn alles darauf rausläuft, dass Jesus wiederkommt und ich in Wartestellung bin, dann ist 2006 ein vertanes Jahr gewesen, weil Jesus ist nicht wiedergekommen. Okay, sagst du, es sind ja noch 2007, 2008, 2009 und so weiter. Aber was ist, wenn er auch da nicht wiederkommt? Was ist, wenn ich das überhaupt nicht erlebe in meinem Leben? Dann ist es egal, ob ich gewartet habe oder nicht, oder? Zweitens, unbefriedigend, weil warten, das kenne ich. Ich weiß, wie das geht beim Arzt. Da setzt man sich hin und guckt, Zeitschrift, Bild der Frau, neue Revue, kalter Kaffee. Warten ist nichts tun. Vertane Zeit, langweilig. Dritter Grund, was soll das eigentlich für einen Unterschied machen, ob ich diese Erwartung habe oder nicht? Das hat alles keinen praktischen Wert, darüber lang und breit zu schreiben und nachzudenken. Wenn er kommt, dann kommt er halt. Können wir schon sehen. Das sind 3 Gründe, wieso Leute sagen, das ist eigentlich alles so übertrieben, von dem Wiederkommen Jesu zu reden, zu schreiben, zu lehren, zu predigen und so weiter. Und ich möchte auf diese 3 Gründe eingehen. Die erste Sache war ja, was ist, wenn ich das sowieso nicht erlebe? Ich will euch was sagen. Wir werden es in jedem Fall erleben. In jedem Fall. Das wird an keinem von uns vorbeigehen, dass Jesus wiederkommt, dass der Herr von der Hochzeit zurückkommt. Kann sein, dass er wiederkommt, bevor ich mit dieser Predigt zu Ende bin. Ich will das nicht ausschließen. Oder wenn er dann immer noch nicht gekommen ist, kann aber auch sein, dass er vielleicht in den Sommerferien kommt, wenn ich gerade am Strand liege. Oder er kommt, wenn ich längst gestorben bin. Dann weiß ich, dass er mich aufwecken wird und dass ich ihm entgegengehen werde. Es wird in keinem Fall an mir vorübergehen. Da ich aber nicht weiß, wie lange ich noch zu leben habe, kann das auch jeden Tag sein. Und gerade dann, wenn ich sage, es ist unwahrscheinlich, dass er 2007 kommen wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit gerade am größten. Denn wie heißt es doch in Vers 37? Nein, wo war's? 40 ist es. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Er wird kommen, wenn wir es nicht meinen. Genau. Und je stärker wir es nicht meinen, je größer die Wahrscheinlichkeit, dass er gerade dann kommt. So ist es. Murphys Gesetz, könnte man sagen. Dass Jesus wiederkommt, ist in jedem Fall der Eckpunkt meines Lebens. Eins ist sicher. 2006 sind wir diesem Eckpunkt unseres Lebens 12 Monate näher gekommen. Und 2007 auch wieder. Und je unwahrscheinlicher wir finden, dass er jetzt bald kommt, je wahrscheinlicher kommt er gerade dann tatsächlich. Zweitens, zweiter Einwand, warten ist nichts zu tun. Warten beim Arzt oder warten auf den Bus, man friert und nichts passiert. Ja, beim Arzt heißt warten nichts tun. Und ja, bei der Bushaltestelle heißt es auch nichts tun. Aber es gibt auch Beispiele, wo jemand wartet und gleichzeitig das ein sehr aktives Geschehen ist. denken wir an einen Athleten, der sich auf die Olympiade vorbereitet, der wartet. Der tut ja nicht einfach nichts, sondern seine Zeit ist brandvoll ausgefüllt mit Training, mit Arztbesuchen, mit, macht er irgendwelche Ernährungskurse, was weiß ich. Er wird regelmäßig trainieren. Jesus fordert nicht dazu heraus, jetzt nichts zu tun, sondern im Gegenteil etwas zu tun. Bereit sein, sagt er, seid bereit. Umgürtet die Lenden. Lasst Lichter brennen. Lenden umgürten, was ist denn das? Man hatte damals natürlich noch keine Hosen, sondern man hatte trug lange Gewänder, die zwar sehr schön waren, aber sehr unpraktisch. Man konnte damit weder lange Reisen unternehmen zu Fuß, noch konnte damit gescheit man auf dem Feld arbeiten. Wenn man aktiv wurde, dann musste dieses lange Gewand etwas hochgebunden werden. Man nahm es hoch von unten den Saum und steckte es so unter einen Gürtel, so dass das Gewand am Ende nur noch etwa kniehoch war. Und das ist der Sinn dieser Aussage hier. Lasst die Lenden umgürtet sein. Und Lichter, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie dunkel das damals war. Keine Straßenlaternen, keine Lichter von Autos. Man konnte auch nicht sehen von außen, wenn irgendwo in einem Haus ein Licht brannte und in vielen Häusern war gar kein Licht. Aber wenn der Hausherr wieder erwartet wurde, dann war es wichtig, schon mal ein brennendes Licht da zu haben, denn das war ganz, ganz langwierig, ein Öllämpchen wieder anzumachen. Und bis das Ding an war, da war der vielleicht schon weitergezogen, da war es schon vorbei. Es sind Vorbereitungen zu treffen. Bei der Abreise hat der Schlossherr klare Anweisungen gegeben, wenn er schon an der Tür klopft, dann ist es zu spät, aktiv zu werden. Also die Aufgabe, die sich daraus erschließt aus dem Text, ist, wir sollen in diesem Lebensbild des Nachfolgers bleiben, in diesem Lebensbild des Schlosses mit dem abwesenden Schlossherrn, der aber bald wiederkommt, irgendwann, weiß nicht wann, aber er kommt wieder. Das Anti-Lebensbild, das Jesus hier vor Augen hat, ist jemand, der sich gehen lässt. Der einfach sagt, naja, mal gucken, was so kommt und was sich so ergibt. Es ist ja im wirklichen Leben auch so, dass einem die Lebensbilder so zufliegen. Da denkt man gar nicht groß drüber nach. Sagt ja schon, jeder hat sein Lebensbild. Ob er sich darüber Gedanken gemacht hat oder nicht. Die fliegen einfach so, wie Viren oder Bazillen oder so etwas. Bleiben kleben. Nein, die Frage zur Selbstprüfung, wenn ich an 2006 denke, bleibt, hast du in dieser Wartestellung gelebt? Oder hast du dich gehen lassen? Wahrscheinlich werdet ihr sagen, naja, beides. Es gab Zeiten, wo ich in Wartestellung gelebt habe. Es gab Zeiten, wo ich mich habe gehen lassen. Der dritte Einwand war, Warten hat keinen praktischen Wert. Wer meint, es kommt nur darauf an, genau Bescheid zu wissen, was, wann kommt in dieser Abfolge der Endzeit, da gibt es tolle Konstruktionen, so von der Offenbarung her, was wann kommt, große Trübsal und erste Wiederkunft, zweite Wiederkunft, tausendjähriges Reich und. Wer meint, damit reicht's, der hat etwas gründlich missverstanden. Und darum geht es gar nicht. Beim Warten geht es darum, wer wartet, und ihr seid schon da und es ist genau 10 Uhr, genau der Zeitpunkt, wo das Rendezvous sein sollte, aber die Geliebte ist nicht da. Da könnt ihr sagen, naja, es ist 10 Uhr, Zeit ist um, ich gehe wieder. Aber das ist kein Ausdruck von Liebe. Wenn ihr wirklich liebt, dann wartet ihr mindestens noch 3 Minuten. Ja, sagen wir 5 Minuten. Also wenn ich warte, drücke ich etwas damit aus. Wenn ich warte, drücke ich Liebe damit aus. Und das ist sowieso A und O. Das ist sowieso der rote Faden in meinem Leben, die Liebe zu Gott und die Liebe zum Menschen. Wer wartet, drückt Liebe aus. Es ist also auch die Möglichkeit, Gott zu lieben damit, Jesus zu lieben. Und die zweite Sache, die ich darauf sagen möchte, warten ist unpraktisch, dass es ja nicht so ist, dass Jesus nur einmal wiederkäme. Ein großes Datum und viele, viele warten vergebens und die, die es dann gerade trifft, die dann gerade da sind, die kriegen das mit. Nein, er kommt für den, der auf ihn wartet, jeden Tag wieder. Wieso? Und warum? Ich habe da eine Stelle im Matthäusevangelium gefunden, die ich euch gerne vorlesen möchte, wo Jesus vom Weltgericht spricht. Ich habe es nicht auf der Folie, ich lese es euch halt vor. Matthäus 25, 34 bis 40. Und da sagt Jesus, da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen? Ist ja logisch, nicht? Jesus war ja nicht da. Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben. Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Jedes Mal, wo uns der Hunger begegnet, nicht bei uns selbst, sondern bei anderen, jedes Mal, wenn wir einen Durstigen sehen oder einen Fremden, der unter seiner Fremdheit leidet, dann klopft Jesus an unsere Tür. Das ist schon mal so etwas wie ein Vorbesuch. Und das hat es auch schon 2006 gegeben, sicher dann und wann, bei euch auch. Das tut Jesus nicht ständig und nicht permanent. Aber er tut es immer wieder. Es sind Gelegenheiten und wie das so ist, auf Gelegenheiten muss man sich vorbereiten, sonst gehen die an einem vorbei und man verpennt sie. Für diese Gelegenheiten muss man vorbereitet sein, sonst nimmt man sie nicht wahr. Ein Licht muss brennen. Und Bereitschaft muss da sein, das heißt, das Gewand muss hochgebunden sein, die Lenden gegürtet. Auch 2006 hat es solche Gelegenheiten gegeben. Jesus ist zwar nicht wiedergekommen, aber er hat an unsere Tür geklopft. Hat er Wartende vorgefunden? Oder Leute, die ein völlig anderes Lebensbild hatten? Ich weiß nicht, ob ihr 2006 als besonders unterhaltsam gefunden habt. Oder ob es viel zu sehen gab. Ob ihr Konkurrenten abhängen konntet oder Gegner besiegen. Aber es gab dieses Anklopfen Jesu. Wenn ihr bereit gewesen wart, dann habt ihr die Tür geöffnet. Und dann gab es ein Fest. Offenbarung 3, Vers 20. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. In diesem Abschnitt der Predigt war davon die Rede, dass der Herr den Bediensteten dienen wird. Ein undenkbarer Gedanke für damalige Zeit. Das macht doch ein Herr nicht. Aber Jesus sagt es so von sich selber. Der Menschensohn wird ihm dienen. Ein Ausblick. 2006, noch wenige Stunden, ungefähr 13. Vielleicht ergibt es sich heute noch, dass uns Jesus begegnet. Das heißt bereit sein. Und dann ist 2007, ein ganzes Jahr, 365 Tage. Vielleicht kommt Jesus wieder. Vielleicht wird die Weltgeschichte, so wie wir sie kennen, dann ein Ende finden. Ganz bestimmt klopft er dutzende Male an unsere Tür. Lasst uns 2007 nicht verpennen, lasst uns stattdessen bereit sein. Amen.